Ein Herzog aus dem piastischen Hause, ein noch rüstiger Mann von hohen Jahren, befand sich eines Tages bald nach Wintersbeginn auf der Bärenjagd. Es war eine starke Bärin erlegt worden, nachdem sie eine Anzahl Hunde geschlagen hatte. Unter diesen war der Lieblingshund des Herzogs. So gesellte sich in ihm zur Leidenschaft der Jagd die Leidenschaft des Zornes, und als nach der Mutter ein junger Bär aus dem Winterlager gescheucht wurde, sprang er, die vorschnellenden Hunde zurückrufend, mit gefälltem Spieß auf ihn zu, willens ihn zu töten. Dies war so jungen Tieren gegenüber, deren Fleisch und Fell ja noch gering ist, nicht Brauch, sondern man war gewohnt, sie mitzunehmen und zur Kurzweil aufzuerziehen. Der Herzog liebte gefangene Wildtiere nicht und duldete sie nicht an seiner Hofhaltung. Was an solchen eingebracht wurde, pflegte er zu verschenken. Er war im Begriffe zuzustoßen, als er seine ungestüme Bewegung gehemmt fühlte. Jemand war ihm in den Arm gefallen. Er fuhr herum, ungewiss, ob er seinem Erstaunen oder seinem Zorn über ein so unerhörtes Vorkommnis den freien Lauf lassen sollte, und erblickte einen bäuerlich gekleideten alten Mann. Sofort entsann er sich, ihn an diesem Tage schon mehrfach bemerkt zu haben. Er hatte als Führer gedient, und er war es auch gewesen, der die Bärin aufgespürt hatte. Sein dunkles, zerfurchtes Gesicht trug jetzt den Ausdruck einer unbeschreiblichen Aufregung. Dieser Ausdruck wirkte auf den Herzog so stark, dass er den Jagdspieß sinken ließ und kein Wort des Zornes fand, sondern den Alten schweigend anblickte. »Töte ihn nicht! Töte ihn nicht!« rief der Bauer, dem die Stimme kaum gehorchte. Der Herzog fragte, was er habe. Der Bauer entgegnete, er könne es nur unter vier Augen sagen. Der Herzog rief seinem Jagdgefolge zu, die Hunde zurückzuhalten, aber den Bären nicht davonzulassen, und trat mit den Bauern auf die Seite, halb unwillig und halb benommen. Während sie sich entfernten, sahen die übrigen ihnen voller Staunen nach und gerieten dann in ein aufgeregtes Mutmaßen. Das Verhalten des alten Mannes, den man als einen schwerzüngigen und verschlossenen Menschen kannte, war niemandem begreiflich. »Dein Leben hängt an seinem«, sagte der Alte, als sie beide hinter den Bäumen und außer Hörweite waren. »Du kannst keinen Tag länger leben als er.« »Was soll das heißen?« fragte der Herzog. »Woher weißt du das?« Der Alte war so verstört, dass er die Worte nicht richtig setzen konnte. Dazu war er ja ein bäuerlicher Mann und wenig geübt, schwierige Dinge auszudrücken. Er fiel in den Schnee und umklammerte die Knie des Herzogs. Endlich entnahm dieser den verworrenen Erklärungen des Alten, dass er von Kindheit an, mitunter von jähen Vorgesichten oder, um es genauer auszudrücken, vor Gefühlen überkommen werde. Er sei darin nie getäuscht worden. »Ich falle zu Füßen, Herr Herzog, du kannst fragen, wen du willst, das wissen alle, dass ich manchen Tod lange vorher auf die Stunde angegeben habe.« Seit wann er wisse oder zu wissen glaube, dass zwischen dem Leben des Bären und dem Seinen ein Zusammenhang bestehe, fragte der Herzog. Es habe ihn, antwortete der Alte, in dem Augenblick überfallen, da der Herzog auf das junge Tier losgegangen sei. Der Herzog stellte noch eine ganze Reihe von Fragen, doch konnte er nichts weiteres aus dem Manne hervorbringen, der sein Flehen unablässig fortsetzte. »Falle zu Füßen, Herr Herzog, lasse den Bären leben, sonst kannst du deine Seele nicht behalten.« Fast nie noch ist es mir mit solcher Stärke und Deutlichkeit angekündigt worden wie heute. »Wie heißt du?« »Tomczyk.« »Wie alt bist du?« »Ich weiß es nicht.« Der Herzog betrachtete ihn sehr aufmerksam. Tomczyk war ein großer, rüstiger Mann mit weißem Haar und Bart. Sein Gesicht war schmäler, als sein breiter, kräftiger Körperbau es hätte erwarten lassen sollen. Die Augen lagen tief und hatten das leer anmutende, wässerige Blau eines Sees, in den am wolkenlosen Tage das Licht einfällt, doch mittelbar und ohne ein Glitzern hervorzurufen. Seine rissige, braune Haut glomm rötlich im Sonnenschein, der zwischen den Fichten und Kiefern hindurchbrach und den Schnee neben den blauen Schatten tausendpunktig aufblitzen ließ. Dem Herzog war es nicht möglich, sich der geheimnisvollen Andringlichkeit des Mannes zu erwehren. Ich sehe wohl, sagte er scheu, dass es für mich nur eine einzige Möglichkeit gibt, die Wahrheit oder Unwahrheit deiner Worte oder, da ich an deinen Worten nicht zweifeln mag, die Richtigkeit oder Unrichtigkeit deines Vorgefühles zu erproben. Weil ich nun diese Probe nicht anstellen will, so muss ich schon verfahren, als sei der Beweis erbracht. Der Bär soll leben bleiben, und es ist mir fast, als habe ich damit zugegeben, dass ich dir mein Leben verdanke. Dafür möchte ich dir etwas zugute tun. Zuerst aber schwöre mir, dass du von deinem Vorgefühl und von diesem unserem Gespräch zu niemandem reden wirst. Tomczyk holte tief Atem und sagte, »Du nimmst eine große Last von meiner Seele.« Darauf hob er die Schwurfinger und leistete den Eid. »Hast du einen Wunsch, Tomczyk? Du magst dir etwas ausbitten.« Der Herzog war während dieses Gespräches unter den Bäumen auf und niedergegangen und Tomczyk war ihm gefolgt, und so hatten sich nebeneinander zwei schmale Pfade im Schnee gebildet. Jetzt blieb Tomczyk stehen und sagte, »Falle zu Füßen, Herr Herzog, ich brauche nichts.« »Nun, irgendetwas wird dir schon beikommen«, antwortete der Herzog. »Hast du keine Frau, keine Kinder oder Enkel, vielleicht gar Urenkel?« »Niemanden habe ich, Herr Herzog. Ich bin immer für mich gewesen. Brauchst du Geld? Und wenn du mir einen Sack voller Goldstücke schenkst, Herr Herzog, er kann mir nichts mehr nützen. Nur eins kannst du mir tun, wenn du magst. Nämlich, wenn du meinen Tod gesehen hast, dann lasse die Seelenmesse für mich in deiner Schlosskapelle lesen.« »Ich will es tun und will selber dabei sein«, antwortete der Herzog. »Aber warum sagst du, wenn ich deinen Tod gesehen habe? Ich will Befehl geben, dass mir dein Sterben gemeldet wird. Aber meinst du denn, dein Leben werde in meiner Gegenwart zu Ende gehen?« »Ich danke dir«, sagte Tomczyk, ohne diese Frage, die der Herzog nicht wiederholen mochte, zu beantworten. »Und jetzt ist es wohl Zeit, dass wir wieder zu den Bären gehen. Deine Jagdherren möchten sich schon wundern.« Hierbei lächelte er zutraulich, und der Herzog sah, dass er noch alle seine Zähne hatte. Sie kehrten nun zu den übrigen zurück. Herren und Knechte sahen ihn fragend und voller Spannung entgegen, und einige Höflinge, vorab der Jägermeister, mit Unwillen, denn was hatte der Herzog, sich hinter ihrem Rücken mit dem Pack abzugeben? Der Herzog aber machte eine Handbewegung, aus der es deutlich wurde, dass er kein Gespräch wünschte, und trat auf den Bären zu. Dieser hockte im Schnee, wandte den Kopf hin und her und sah Menschen und Hunde, außerstande ihre Gefährlichkeit recht zu begreifen, mit seinen kleinen schwarzen Augen, die nahe beisammen standen, in gleichmütiger Neugier an. Ab und zu schnüffelte er über den Schnee seiner nächsten Umgebung hin, und seine heidelbeerfarbene Nase zog die Luft ein und ließ sie in kleinen Dampfwölkchen wieder entweichen. Der Herzog betrachtete ihn lange. Die Bärin setzt im Christmonat oder nach dem Jahresanfang. Es war leicht zu sehen, dass dies Tier sein erstes Jahr noch nicht vollendet hatte. Das weiß-gelbliche Anfangshaar hatte sich noch nicht gänzlich ins Schwarz umgefärbt, und insbesondere war der weiße Haarring am Halse, der sich späterhin allmählich verliert, noch recht breit und gänzlich ungeschwächt. Bei aller Kleinheit des Leibes zeigten Kopf und Vordertatzen doch schon die künftige Größe an. Das Tier war kräftig gebildet, und da die gute herbstliche Fraßzeit noch nicht lange zurücklag, so hatte es auch von seiner kindlich anmutenden Rundlichkeit erst wenig verlieren können. Endlich entriss der Herzog sich dem Anblick und seinen Gedanken. Er befahl den Bären, mit aller Sorgfalt auf sein Schloss zu schaffen. Die Jagd wurde fortgesetzt, denn es war noch ein Bär bestätigt worden. Dieser erwies sich als ein altes, grimmiges Tier von gewaltiger Größe und Unerschrockenheit. Er hatte seine Höhle an einer abstürzigen Stelle, wo der Steilhang sie gegen die Nordwinde schützte. Er schüttelte die Hunde ab wie einen Wespenschwarm, ihr Wehegeheul kläffte auf, augenblicks färbte der Schnee sich rot. Die Jäger drangen vor, von oben und von unten kommend, eine vorragende Lage verharschten Schnees brach ab, der Jägermeister stürzte, einer fiel über den anderen, und in diesen verworrenen und gefahrvollen Augenblicken strauchelte auf der vereisten Glätte auch der Herzog, der von den aufwärts Dringenden am weitesten vorne war, und verlor im Fallen den Spieß.
Der Bär war jählings an ihm, noch ehe er sich aufrichten oder gar die Waffe wieder an sich bringen konnte. Ein paar Stimmen schrien auf, hier und dort versuchte einer sein Gleichgewicht wiederzugewinnen, Tomczyk aber sprang über einen der Gestürzten hinweg und warf sich zwischen den Herzog und den Bären. Ob er nun den Spieß des Herzogs aufheben oder ihm auf eine andere Weise zu Hilfe kommen wollte, genug. Der nur mit einem Knüppel bewaffnete Mann deckte für die Dauer weniger Pulsschläge den Gestürzten und empfing von dem aufgerichteten Tier, das wie ein mächtiger, dunkler Waldgott über dem Schnee stand, zwei Tatzenhiebe, die ihn den Schädel auseinander rissen. Als der Bär gefällt war, kümmerte man sich um Tomczyk, aber es war kein Leben mehr in ihm. Schweigend und in großer Bewegung legte der Herzog den Heimweg in sein Schloss zurück. Er hatte befohlen, den Leichnam eben dorthin zu schaffen. Er ließ in der Schlosskapelle für Tomczyk das Seelenamt halten und ihn danach in dem großen Baumgarten hinter dem Schlosse beisetzen. Dazu errichtete er bei der Schlosskapelle auf ewige Zeiten eine Stiftung für eine Messe zu Tomczyks Jahrgedächtnis und ließ über dem Grabe einen Denkstein aufstellen. Eine Zeit lang hielt er sich nun sehr still und ging nicht mehr auf die Jagd. Später begann er wieder zu jagen, indessen jagte er nie mehr auf Bären. Alle seine Aufmerksamkeit und alle seine Liebe wandten sich dem jungen Bären zu, welchem er den Namen Tomczyk gegeben hatte, um immer an jenen Bauern erinnert zu werden und auch, weil er das Gefühl einer geheimnisvollen Verbindung zwischen den beiden hatte. Denn nun hatte ja der Bär jenes Amt, das der Alte damals auf der Jagd ausgeübt, nämlich das Amt des Herzogs Leben mit seinem eigenen zu hüten, in einer gewissen Weise auf sich übernommen. Er gewann für den Herzog eine Bedeutung, wie kein Mensch sie haben konnte. Der Herzog fand sich in dem merkwürdigen, sonst niemandem gewährten Zustande, dass er etwas wie eine lebende Uhr besaß, an der er den Hinfluss des eigenen Daseins messen konnte, ohne doch zu wissen, wie lange der Gang der Uhr zu währen vermochte, aber bedacht, sie vor jeder Störung zu bewahren. Gelang dies, so war nicht abzusehen, warum er nicht zu einem hohen Alter kommen sollte. Denn das Leben der Bären kann länger als 20 Jahre währen, und mehr konnte, von jetzt an gerechnet, auch der Herzog nicht für sich erhoffen. Gern hätte er den Bären allen Gefährdungen der Welt entzogen und ihn gleichsam in einem Reliquienbehälter geborgen. Aber er wusste, dass Tiere in Gefangenschaft leicht verkümmern, wenn man ihnen nicht nach Möglichkeit alle jene Bedingungen gewährt, unter denen ihr Leben in der Freiheit verläuft. Eine Weile hatte er wohl gedacht, es wäre gut, wenn die Zusammenhänge bekannt würden, zum wenigsten einem kleinen Kreise vertrauenswerter Männer, damit man den Bären sorgfältig hütete und er nicht durch irgendeinen Zufall zu Schaden käme. Allein des Herzogs ganze Art neigte nicht sehr zum Vertrauen, und so sagte er sich, es wäre doch töricht, das Geheimnis zu entblößen, denn wie leicht könnte irgendein Gegner auf den Gedanken kommen, den Bären zu töten und damit auch seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen. In Fortwirkung jenes Jagdtages entspann und vollendete sich mit der Zeit eine Veränderung im Wesen und also auch im Leben des Herzogs. Nicht, dass etwas Neues in ihn gekommen wäre, denn das geschieht wohl kaum jemals einem Menschen und schon gar nicht in hohen Jahren. Aber ein alter Hang zur Nachdenklichkeit, der immer in ihm gewesen, unter dem fürstlichen, ehelichen, nach außen gewendeten Leben aber zurückgetrieben worden war, erhob sich nun wieder und gewann an Bestimmtheit. Des Herzogs Frau war seit längerem tot, Söhne hatte er nicht und seine Töchter waren in entfernte Länder verheiratet. Ohnehin kein Mann des Umganges und hierin dem alten Tomczyk verwandt, wurde er nun immer ungeselliger und mit der Zeit wurde der Bär sein einziger Vertrauter. Tomczyk vergalt ihm diese Liebe mit einer Anhänglichkeit, wie sie sonst nur bei Hunden gefunden wird. Er trottete neben dem Herrn her, hörte auf Pfiff und Wort, fraß ihm aus der Hand und hatte sein Lager vor dem Bett des Herzogs. Ja, es lässt sich sagen, dass einer des anderen Hüter war. Tomczyk wuchs heran, die schwärzliche Färbung ging in die braune des erwachsenen Bären über. Aber der weiße Halsring, der im dritten oder vierten Jahre zu verschwinden und mit seinem Fortgang die völlige Reife des Tieres anzuzeigen pflegt, erhielt sich und dehnte sich bis zu Handbreite aus, worüber Jäger und Kenner sich wunderten. Tomtschicks gutartige Zutunlichkeit wandte sich nicht nur der Person des Herzogs zu. Er war allenthalben im Schloss und seinem Umkreis wohlgelitten, und selbst seine Unreinlichkeit nahm die Dienerschaft ohne großen Ärger hin. Nur die Schlossgärtner hatten manchen Verdruss auszustehen, denn da er frei umherlief, so plünderte er Obstbäume und Beerenbüsche und wühlte in den Gemüsebeeten. In der guten Jahreszeit schlief er untertags gern in der heißen Sonne im Freien und badete dazwischen im Schlossteich, wo er nach Kalmuswurzeln zu graben liebte. Hier sah ihm der Herzog oft zu, und insbesondere tat er das gern, wenn er soff, was ja bei den Bären anders zugeht als bei den übrigen Tieren, denn es ist, als fräßen sie das Wasser und bissen bei jedem Schluck hinein. Häufig saß er wie ein Mensch auf einem Stein oder auf einem niedrigen Mauerstück, den linken Arm auf das Knie gelegt und die rechte Tatze abhangen lassend und mit gesenktem Kopfe, als sei er in Gedanken, die ihm zu schwer waren. Oft auch rieb er sich zum Zeichen des Wohlbehagens mit der Außenfläche der gerundeten Tatze die Seite oder stützte sie auf wie ein Mensch, der die Faust gegen die Hüfte stemmt. Niemandem, weder Menschen noch Tieren, tat er etwas zuleide. Wurde er geneckt oder erzürnt, so war es das Äußerste, dass er mit Sand oder Steinen nach dem Urheber seiner Missstimmung warf.
Mit den Jahren verlor sich der Herzog immer tiefer in seine Einsamkeit und in diesen Umgang mit dem Bären. Von der Jagd hatte er abgelassen. Oft besuchte er das Grab des Alten und ließ sich auf diesen Gängen vom Tomtschick begleiten. Schließlich, als bedürfe seine Abgeschiedenheit noch einer Steigerung, erbaute er sich ein zweistöckiges Häuschen im Garten, abseits des Schlosses und unter hohen, dunklen Bäumen versteckt. Hier brachte er den größten Teil des Tages und auch seine Nachtruhe zu. Unten wohnte ein alter Diener. Der Raum des Herzogs lag im Obergeschoss und es lief ein ungedeckter Gang an ihm vorbei, so dass der Herzog an seinem Tische sitzend jederzeit durch die Fenster sehen konnte, wer zu ihm auf dem Wege war. Zu diesem Gange führte vom Garten her eine hölzerne Freitreppe in die Höhe. Vom Gange kam man in einen Vorraum und auf diesen mündete die Tür des herzoglichen Zimmers. Tomtschick, der wie alle Bären ein schwaches Gesicht hatte, liebte die vollkommene Dunkelheit nicht, und so pflegte er von seinen Streifereien mit der Dämmerung zu seinem Herrn zurückzukehren. Er stieg auf allen Vieren die Freitreppe empor, richtete sich dann auf und trottete an des Herzogs Fenstern vorbei durch den Gang und den Vorraum. Nun kratzte er auf eine besondere Art an der Tür, welche der Herzog immer verriegelt hielt, und der Herzog öffnete ihm. Es wurde immer schwerer, Zutritt beim Herzog zu erhalten und seine Aufmerksamkeit auf das Öffentliche zu richten. Es kam das Wort auf, man müsse ein Bär sein, um bei ihm etwas zu erreichen oder überhaupt Gehör zu finden. Ja, der Name des Bären hängte sich auch an ihn. Und wenn vom Bären oder von Tomtschick gesprochen wurde, so wusste man im ersten Augenblick oft nicht, ob der Herzog gemeint war oder das Tier. Das Gartenhäuschen aber hieß die Bärenhöhle und man schalt auf den unleidlichen Tiergeruch. Das Kopfschütteln hatte schon auf jener Jagd begonnen und seitdem nicht mehr zur Ruhe kommen können, bis es mit der Zeit in Groll und Erbitterung überging. Doch herrschten solche Gesinnungen nur in den Kreisen der Höflinge und der Vornehmen überhaupt. Das gewöhnliche Volk aber liebte den Bären und liebte den Herzog. Es war, als drücke sich in dem Bären und in all dem Zustande, der mit ihm aufgekommen war, des Herzogs Zuneigung zu dem stummen, einsamen, dunklen und an Städten armen Waldlande aus, von dem ja die einfachen Leute selber ein Teil waren, und fast meinten sie, anstelle der Herren sei es nun einer der ihren, der mit dem Bären beim Herzog in Geltung stand und Einfluss auf ihn hatte. Jene andern aber fühlten gegen den Bären einen Hass, der noch über ihre Abneigung gegen den Herzog hinausging. Dies Tier war ihnen der Inbegriff aller Hemmnisse und eines verschobenen, zugleich unwürdigen und unzweckmäßigen Zustandes. Es verkörperte in ihren Gedanken eine dumpfe, uralte, halbtierische Zeit, eine Zeit voll Waldzauber und Düsternis, an deren Stelle sie ein Zeitalter zu setzen dachten, da alle Verhältnisse vom Licht der menschlichen Vernunft und Billigkeit erhellt sein sollten. Unter diesen Männern, zu denen auch des Herzogs entfernte Verwandten in mannigfachen Beziehungen standen, kam die Meinung auf, dies ganze Wesen sei nicht länger zu leiden und es habe etwas Entschlossenes zu geschehen. Und so entstand zuletzt eine Vereinbarung, den Herzog auf irgendeine Art von der Regierung zu entfernen. Da man aber die Anhänglichkeit des Volkes fürchtete, so war es nicht weit zu dem Gedanken, eine bloße Absetzung könne nicht Genüge tun und es müsse dem Herzog das Leben genommen werden. Dies war insbesondere die Meinung des Jägermeisters, und er war es auch, der zuletzt die Ausführung des Planes auf sich nahm. Sie hatten dem Bären längst den Tod gewünscht. Zugleich herrschte auch die Vorstellung, er werde seinen Herrn schützen, in dessen Nähe er unvermutet aufzutauchen gewohnt war. So meinten sie, ihn umbringen zu müssen, bevor sie sich an den Herzog trauten. Doch war da noch ein anderer Gedanke, welcher für die Tötung des Tieres den Ausschlag gab. Alles sollte geschehen sein, bevor irgendeinem Menschen etwas zur Kenntnis kommen und Erregungen bewirken konnte. In dem dichten Haselgebüsch zwischen Schlossteich und Bärenhöhle, in welchem Tomtschik nach Nüssen zu suchen pflegte, lauerten die Verschworenen ihm am späten Nachmittage auf. In seiner Arglosigkeit dachte der Bär an keine Gegenwehr und begriff nicht, was geschah, bis ihm der Spieß in den Leib fuhr. Sofort brachen sie ihn auf und häuteten ihn ab. Inzwischen war die Dämmerung gekommen. Im Schutz der Bäume und Büsche gingen sie der Bärenhöhle zu. Einer stellte sich vor den Eingang der Dienerwohnung, um zu verhüten, dass dem Herzog eine Warnung zukäme. Die Verschworenen warteten am Fuß der Freitreppe, der Jägermeister aber, ein stämmiger Mann von großer Stärke, ließ sich das unhergerichtete, innen noch blutige Bärenfell umhängen. Einigen graute es hierbei. Er hatte weichsohlige Stiefel angelegt, die auf der Treppe nichts als ein tappendes Geräusch verursachten, das er dem des Bärenganges anzupassen suchte. Oben angekommen, richtete er sich auf und schritt bärenhaften Ganges an des Herzogs Fenstern vorüber. Der breite weiße Halsring leuchtete in der Dämmerung. Der Jägermeister kam durch den Vorraum an die Tür und kratzte nun mit den Klauen des Bären, so wie Tomtschik es zu tun gewohnt war. Er hörte den Herzog aufstehen und den Stuhl rücken, danach Schritte und das Zurückstoßen des Riegels. Als die Tür sich öffnete, warf er das schwere, hinderliche Fell ab und stieß dem Herzog den schon entblößten Dolch in die Brust. Der Herzog fiel ohne einen Laut zu Boden. Der Jägermeister überzeugte sich kaltblütig, dass er tot war. Dann riss er das Fenster auf und stieß den verabredeten, halblauten Jagdruf aus. Nun kamen die Verschworenen eilig nach oben. Einer machte Licht. Auf dem Tisch lag aufgeschlagen das Geheimbuch des Herzogs. Offenbar hatte er in ihm geschrieben, solange die Helligkeit es zuließ, und war danach in seine grübelnden Gedanken gefallen. An den letzten Sätzen war die Tinte noch frisch. Sie lasen. Der Herzog verfügte, er wolle mit dem Bären gemeinsam beim alten Tomtschik beigesetzt werden, ohne Sarg und in seinem alten Jagdrock. Dann erzählte er Tomtschiks Geschichte. Einer der Verschworenen sagte beklommen, wir hätten unsere Hände mit seinem Blut nicht zu beflecken brauchen. Die Tötung des Bären hätte genügt. Wer konnte das wissen? Antwortete ein anderer. Der Jägermeister aber zuckte stumm die Achseln. Der Herzog und der Bär wurden ohne viel Feierlichkeit beim Grabstein des Alten bestattet. Man rief einen seiner Vettern zum Herzog aus.